W wie Wachstum, W wie Wort Gottes oder A wie Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde durch sein machtvolles Wort. Er sprach, es werde und es wurde. So beginnt das Alte Testament und so begann diese Welt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So beginnt Johannes mit der Beschreibung des Werkes und des Lebens unseres Herrn. Weil das Wort so betont am Anfang steht, habe ich vielleicht das Privileg, den ersten Vortrag zu halten. Zu dem Thema Wachstum durch Gottes Wort. Sonst sind die Leute eher darauf aus, das letzte Wort zu haben. Aber das gilt wahrscheinlich nicht für den letzten Vortrag einer Männerfreizeit. Bevor neues Leben wachsen kann, muss es erzeugt werden. Das ist auch im geistlichen Bereich so. Der Same ist das Wort Gottes, erklärt uns Jesus im Gleichnis vom Sämann. Und darum kam Jesus mit dem Evangelium, mit dem Wort vom neuen Leben in diese Welt, um alle zu retten, die glauben. Dieser Vorgang heißt auch Wiedergeburt. Oder wie Petrus es sagt, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. So wie ein Baby nicht geboren wird, um klein zu bleiben, so auch der Christ nicht. Das Ziel ist, erwachsen zu werden. Das körperliche Wachstum ist mit etwa 20 Jahren abgeschlossen beim Menschen, aber der Geist und die Seele, die reifen noch länger. Der geistlich Neugeborene kann nach relativ kurzer Zeit schon mündig werden. Doch Christen ist es bestimmt, sich geistlich weiterzuentwickeln, solange sie in dieser Welt leben. Das geistliche Wachstum gleicht so gesehen nicht dem Körperwachstum, sondern eher einem Baum, der auch nach 100 Jahren immer noch wächst in die Höhe und an Volumen. Neben dem persönlichen Wachstum des Einzelnen spricht die Schrift auch von dem Wachstum des Reiches Gottes oder der Gemeinde. Alle, die das Wort der Gnade hören und annehmen, werden Kinder Gottes und der Gemeinde hinzugefügt. In diesem Sinne wächst die Gemeinde oder wie es auch heißt, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7. Das klingt wie ein Parallelismus aus dem Alten Testament. Aber es ist mehr als ein Parallelismus, denn wenn Menschen Christen werden, sind es immer mehr, die vom Wort Gottes reden und es weitererzählen. Und dies bewirkt eine positive Veränderung in ihrem Leben und damit in der Gesellschaft. Und Lukas, der das geschrieben hat, wollte ja dem Theophilus die erfolgreiche Ausbreitung des Evangeliums und die Wirkung dieses göttlichen Wortes schildern. Das kleine Häuflein am Anfang stieg von 120 stieg bald auf 3000, aber es regte sich heftiger Widerstand gegen die Apostel, welche auf dem Tempelplatz in Jerusalem Gottes Wort lehrten und von der Auferstehung unseres Herrn redeten. Hier waren die Priester die stärksten Gegner. Die Priester, das waren die Leute, die sonst das Wort im Sinne des Gesetzes gelehrt haben. Es heißt in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 1 bis 4, während sie noch zum Volk sprachen, traten die Priester, der Hauptmann, der Tempelwache und die Sadduzäer zu ihnen. Diese waren aufgebracht, weil sie das Volk lehrten und im Namen Jesu die Auferstehung von den Toten verkündigten. Und man ergriff sie und nahm sie in Gewahrsam bis zum nächsten Tag. Denn es war schon Abend. Von denen aber, die das Wort hörten, kamen viele zum Glauben. Die Zahl der Jünger stieg auf ungefähr 5000. Es war nicht einfach, Priester zu überzeugen damals. Lukas erwähnt in seinem Bericht einen einzigen Leviten, der am Anfang sich bekehrt hat. Und war das schon eine ermutigende Erfahrung für die Gläubigen, so war die Bekehrung vieler Priester ein Triumph des Wortes Gottes. Und in gleicher Weise spricht Lukas auch an vier weiteren Stellen in der Apostelgeschichte. Der Christenfeind Herodes Agrippa ließ Jakobus, einen der Apostel, enthaupten und Petrus einsperren, der sollte auch getötet werden. Aber wir wissen, ein Engel befreite ihn und tötete kurze Zeit später den Herodes. Die weitere Entwicklung in Kapitel 13 der Apostelgeschichte sagt, in Antiochia wirkten Propheten und Lehrer. Und die schickten Paulus und Barnabas aus auf die Missionsreise. Und davon heißt es zusammenfassend im Kapitel 12, Vers 24, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. In Ephesus kam Paulus auch zur Verkündigung des Evangeliums, hat dort 2 Jahre lang gewirkt. Leute, die ihm glaubten, trugen die Botschaft weiter. Einige wurden sogar seine Mitarbeiter bei der Verkündigung, so dass ganz Asia das Wort hörte. Das Wirken des Paulus führte zur Verbrennung vieler Zauberbücher. Und wiederum fasst Lukas zusammen, auf diese Weise wuchs und erstarkte das Wort des Herrn entsprechend seiner Macht. Apostelgeschichte 19, Vers 20. Beim späteren Treffen der Ältesten von Ephesus beschwört Paulus sie mit den Worten: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes ohne Rückhalt mitgeteilt und gelehrt, öffentlich und privat. Nun befehle ich euch Gott an und seinem gnädigen Wort, welches die Kraft hat, zu erbauen und allen Heiligen das Erbe zu verleihen. Paulus drückt sich ganz ähnlich aus, einmal im Kolosserbrief, wie der Lukas das tut. Kapitel 1, Vers 6 sagt er: Ihr habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört, das zu euch gekommen ist, wie es in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, so auch bei euch. Wachsen bedeutet in allen diesen Stellen die Ausbreitung der Heilsbotschaft, aber nicht nur, es bedeutet der Gewinn neuer Glieder, ihr Unterricht im Wort und die positive Veränderung im Leben und vielleicht sogar der Gesellschaft. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Alle, die Jesus folgen, sind seine Jünger, das heißt Schüler, solche, die etwas zu lernen haben und hoffentlich auch lernen. Und je länger man lernt, desto größer wird unsere Erkenntnis oder mindestens das Wissen. Jesus war darauf bedacht, seinen Jüngern nicht nur ein Minimalwissen beizubringen, sondern sie zu Gelehrten zu machen. Im Matthäus-Evangelium 13. Kapitel finden wir die Gleichnisreden Jesu. Verschiedene Gleichnisse erzählte Jesus vor dem Volk, und das Volk hat diese Gleichnisse nicht verstanden. Das war ja auch die Absicht dem Volk gegenüber. Als er mit den Schülern dann allein war, denen war es nicht egal, etwas zu hören, was man nicht versteht. Und so haben sie ihn gefragt: Was bedeutet das? Erkläre es uns. Und Jesus erklärte ihnen einige Gleichnisse. Nach dem Bericht des Matthäusevangeliums hat Jesus dann, als er mit ihnen zusammen war und die Erklärungen gegeben hatte zu einigen Gleichnissen, noch zwei hinzugefügt, nämlich das Gleichnis von dem Schatz im Acker und von der Perle. Und die hat er nicht, so wie Matthäus berichtet, nicht erklärt. Und dann fragte er die Jünger, habt ihr das alles verstanden? Und sie sagten ja. Und Jesus anerkennt ihr ja. Und dann sagt er ihnen im Vers 52, darum sagte er ihnen, dass sie jetzt Schriftgelehrte wären. Mit Schriftgelehrter ist hier aber nicht ausschließlich ein gelehrter Pharisäer oder sonstiger Gegner Jesu gemeint, der nun ein Jünger geworden wäre. Und so fassen es die meisten ich habe keine Übersetzung gefunden, die es nicht so auffasst. Man hat das Gefühl hier, das wäre ein Pharisäer, einer aus der Gegnerschaft Jesu, der nun ein Jünger Jesu geworden wäre. Aber so ist das nicht gemeint. Sondern es sind alle die Jünger von Jesus, welche eine vertiefte Belehrung durch Jesus genossen hat, auch wenn er nicht zu den Pharisäern oder zu den Schriftgelehrten gehörte, wie seine Apostel. Übrigens, dieses Wort hier, das Lernen oder unterrichtet worden sein, ist im Passiv mit dem Dativ verbunden und das hat transitive Bedeutung und deswegen sollte man diesen Satz so übersetzen. Deshalb ist jeder für das Reich der Himmel Unterrichtete ein Schriftgelehrter, der einem Hausherrn gleicht und so weiter. Und das heißt, die von Jesus Unterrichtenden sind keine Anfänger mehr, sondern Gelehrte in Bezug auf das Reich Gottes. Es sind seine Gelehrten, die in Zukunft Jesus zu den jüdischen Schriftgelehrten oder überhaupt zu dem jüdischen Volk schicken wollte, wie das zum Ausdruck kommt im Kapitel 23, Vers 34 und wie wir wissen aus der Geschichte, wie das auch geschah. Es waren die Apostel, die in Jerusalem und im jüdischen Lande oder überhaupt unter den Juden am Anfang die Argumente hatten und über das Evangelium, über das Reich Gottes gelehrt haben. Und einige werden sie töten, das ist ja, wie schon gesagt, auch passiert. Nun, die Gesandten Jesu, die sollten keine dilettantischen Stümper sein, sondern vernünftige und weise Argumente vorbringen und überzeugen können. Schon im Missionsbefehl liegt ja der Gedanke, dass Wachsen in der Erkenntnis, wenn Jesus gesagt hat, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Nun ist es so, dass nicht jeder im Reich Gottes zu einem Lehrer werden kann und nicht zum Lehrer berufen ist. Aber jeder kann mündig werden oder einen Wissensstand erreichen, so dass er die wichtigsten Dinge versteht und darüber reden kann, Auskunft geben kann, andere überzeugen kann, sie verteidigen kann. Und in diesem Sinne sagt der Schreiber an die Hebräer, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Die Bibel ist Gottes Wort, sie ist schriftlich fixiert und darum zuverlässig und nicht so unsicher wie und variabel wie mündliche Überlieferungen. Man kann sich immer wieder daran orientieren. Und darum wird zur Bekräftigung einer Wahrheit so oft gesagt, es steht geschrieben. Oder wie liest du? Der Unterricht darf man nicht vernachlässigen, wenn es einen Fortschritt geben soll. Eine Entwicklung braucht eben entsprechende Belehrung. Und als ein Problem aufgetaucht war in der Gemeinde schon früh in Jerusalem, sozialer Art, da haben die Apostel die Jünger einberufen, um für die Witwenversorgung andere Männer einzusetzen. Und da heißt es, oder Petrus sagt, das möchten wir nicht machen, sonst müssen wir etwas, was für uns wichtiger ist, vernachlässigen. Kapitel 6, Vers 2 heißt es, die 12, oder es geht nicht an, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes beiseite lassen und den Dienst bei Tischen tun. Und dann im Vers 4, wir aber werden festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Eine andere Aufgabe können die machen, die nicht Lehrer sind, die nicht dazu begabt und nicht dazu berufen sind. Aber das war eine Aufgabe der Apostel, die Lehre, die Ausbreitung des Evangeliums. Und wie kann ich in der Erkenntnis Gottes wachsen? Das muss ja auch irgendwie praktisch eine praktische Seite haben. Das Einfachste ist wohl, dass wir uns täglich mit der Heiligen Schrift befassen. Das Einfachste, dass wir darin lesen. Und früher konnten viele Menschen nicht lesen, aber die konnten zuhören, so wie wir das auch können. Und darum gibt es ja auch die Anweisung im Neuen Testament, dass man nicht nur in der Versammlung, dort natürlich auch, und das war eine alte, gute Tradition der Juden, in den Versammlungen aus der Schrift vorgelesen hat. Und Vorlesen hat auch den Vorteil, dass man sich ganz auf das Zuhören konzentrieren kann. Und es gibt ja heute auch Hörbibeln. Und das habe ich auch schon gemacht. Das ist ganz interessant, die Augen zu schließen und einfach dem Text zuzuhören. Aber wir lernen aus dem Wort und so wächst, gibt es Wachstum in unserem Leben, wenn wir ständig damit beschäftigt sind, zu lernen, was andere erkannt haben. Also den Predigten, den Bibelstunden teilnehmen. Manche meinen, sie können gute Christen sein, wenn sie nicht an den Predigten, an den Bibelstunden sich beteiligen. Aber wie gut wird ein Student abschließen, der nur selten an die Vorlesungen geht? Oder ein Schüler, der nicht beständig in der Schule an dem Unterricht teilnimmt? Das ist ein schlechter Schüler, ein schlechter Student, und der wird auch schlechte Noten schreiben. Warum soll das, wenn es um das Wort Gottes geht, anders sein? Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, wird gesagt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Wer geistlich wachsen will, muss den Erklärungen und Aufforderungen Gottes Raum geben. Seinen Gedanken, in seinem Reden und seinem Verhalten. Auch Liedtexte lehren. Gute Texte und wohlklingende Töne, die fressen sich in unser Ohr wie ein Wurm, und wahrscheinlich kommt daher das Wort Ohrwurm. Sie klingen nach, sie bleiben haften und kommen uns immer wieder in den Sinn. Vor langer Zeit war ein Artikel über die Bedeutung von Schlagern in dem Schweizer Satiremagazin Der Nebelspalter. Und da hieß es, Schlager predigen. Und das ist eben wahr. Und darum sollten christliche Lieder auch Text enthalten, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wenn das verkehrt ist, dann bildet sich da ein verkehrtes Wissen fest in unseren Ohren. Dazu, um durch das Wort Gottes zu wachsen, gehört auch das persönliche Studieren. Nicht nur das Lesen und das Zuhören einer Predigt, sondern das persönliche Studieren. Fragen nachgehen, Begriffe nachschlagen, Wörterbücher benutzen, Bibellexikon, Bibelkommentare konsultieren, Bücher zu einem bestimmten Thema lesen. Und heute ist vieles einfacher geworden mit dem Internet und Computer. Da lässt sich vieles schnell finden und lesen. Natürlich liest man da, hat man auch Zugang zu allen möglichen Irrtümern, aber dem können wir uns nicht entziehen. Wir haben die Möglichkeiten, große Möglichkeiten, wie man sie nie zuvor gehabt hat, zu studieren. Ich kann euch sagen, als ich zur Gemeinde gekommen bin, habe ich manchmal ein Problem gehabt und gedacht, ich muss suchen, ich muss forschen. Ich bin an die Uni gegangen, in den Lesesaal, und da war der riesige Katalog, und ich habe ich habe mich nicht zurechtgefunden. Ich hatte nicht gewusst, wie. Und ich habe immer Angst gehabt. Das sind so kluge Leute, die Studenten. Und wenn ich das suche, die merken das sofort, dass ich ein Idiot bin. Und ich bin manchmal, so nach 10 Minuten bin ich schon wieder gegangen, auch weil ich nichts gefunden hatte. Ich muss das immer wieder versuchen oder habe das immer wieder probiert. Aber ich habe gemerkt, dass es sich lohnt, wenn man einer Sache nachgeht und forscht. Das ist auch Forschungsarbeit. Das muss nicht jeder machen, aber die, die andere lehren, die müssen sich damit beschäftigen. Wenn sie selber nicht wachsen, wie sollen dann die Glieder wachsen? So gibt es auch Seminare, Kurse, wo Brüder, die ein größeres Wissen haben, die mehr Erfahrung haben, uns etwas mitgeben können, aus dem wir lernen können. Mit anderen sollten wir auch darüber reden. Das ist auch ein großer Segen, wenn man statt Blabla und alle möglichen Dinge über das Wetter, über das Militär kann man sprechen. Aber warum nur über diese Dinge und nicht auch über Glaubensfragen? Aber das ist vielleicht manchmal auch ein Problem, dass man das meidet, nicht tut, wenn es um umstrittene Dinge tun, dass es häufig polemisch wird. Und dann gibt es Krieg und verletzte Gefühle. Und das kann so bitter sein. Ich meine einen Austausch, wo es darum geht, dass man ringt, wie kann ich das richtig machen. Aber wenn man es nicht weiß, muss man auch etwas stehen lassen. Es muss nicht zum Streit, nicht zum Krieg kommen. Meine erste Bibelstunde, als ein persönliches Beispiel, kann ich mich erinnern, also eine Bibelstunde, nicht eine einzelne Stunde, sondern eine Bibelstundenreihe, wo ich jeden Mittwoch gelehrt habe oder versucht habe zu lehren. Das war zu 2. Mose, als damals der Prediger in Bern weggezogen ist, waren wir allein und jemand sollte etwas machen. Und ich habe es versucht, das war erbärmlich. Ich habe damals nur eine Bibel gehabt, das Calver Bibellexikon und noch irgendein Buch, das hieß Die Bibel hat doch recht. Es war noch eine ganz alte Ausgabe. Ich weiß nicht, wie viel daran gut ist. Ich habe jetzt auch ein neues, aber das ist wirklich sehr wenig, damit eine Bibelstunde über diesen Text zu machen, eine ganze Reihe, es war vielleicht ein Jahr lang. Ich habe auch in unzähligen Fragen, die ich hatte, mit anderen gesprochen, mich unterhalten und selber hin und her überlegt, auch verschiedenste Erklärungen gehört, die mich manchmal belastet haben, die mich fast krank gemacht haben, weil ich auch gesehen habe, was für Entzweiungen und Streit es in manchen Fragen gegeben hat. Wenn ich das vergleiche, dann vielleicht 20 Jahre später habe ich den ersten Korintherbrief studiert. Und da bin ich manchmal einfach nicht weitergekommen, als was ich nur so an der Oberfläche oder was ich schon wusste, das war mir einfach nicht genug. Ich hatte immer mehr Fragen. Da habe ich manchmal 10 bis 15 Kommentare benutzt aus der Bibliothek. Und so kann ich sagen, da habe ich den Unterschied plötzlich gemerkt. Ich bin in der Erkenntnis gewachsen. Und so leicht kann mir heute keiner mehr verunsichern und etwas vormachen. Aber ich fühle mich überhaupt nicht als Wissender. Jetzt habe ich viele Fragen, die ich mir früher nie gestellt habe. Und ich fühle mich mehr als vorher des Wachstums bedürftig. Bei allem Studieren soll es aber nicht um eine Ansammlung von Wissen gehen, sondern um die Wahrheit, um göttliche Aussagen, um Besserung, um unsere Erziehung zu einem gerechten und besseren Leben, um unsere Entwicklung in der Liebe zu Gott und zu Menschen. Warum sollten wir sonst etwas lernen, wenn das nicht das Ziel ist? Und natürlich auch zur Ehre unseres Herrn. Und damit werden wir beim nächsten Punkt Erkenntnis, die göttliche Erkenntnis oder die Erkenntnis, wie Gott es will. Wissen führt oft nur zur Besserwisserei, aber nicht zu einem besseren Leben. Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf, sagt Paulus im 1. Korinther 8. Wenn man intensiv um eine Bedeutung einer Schriftstelle gerungen hat und davon etwas versteht und dann kommt ein Mensch und behauptet etwas ganz anderes, nicht nur anders, sondern wenn man eben etwas versteht, etwas weiß, weiß man einfach, das ist total daneben. Wie fühlt man sich da? Also ich muss schon sagen, ich muss in diesem Moment muss ich gegen Überheblichkeit kämpfen. Und dann sage ich mir, Moment mal, der kann seine schräge Ansicht haben. Versuche ihn zu überzeugen. Aber ich, du hast früher auch mal so schräge Gedanken gehabt. Deine Argumente sind auch nicht aufgegangen und das war auch falsch. Ich habe in meinen Notizen, die ich extra, die würde man besser wegschmeißen, aber ich habe einiges aufbehalten, damit ich über meine früheren Dummheiten und Irrtümer lachen kann, aber auch mich schämen und mich demütigen kann. Ich lese manchmal etwas nach. Nein, das ist besser nicht. Also Interpretation und richtige Anwendung der Schrift lösen nicht selten üble Debatten aus. Und die vergiften oft das Klima. Dem Ringen um die richtige Bedeutung darf man nicht die Bruderliebe opfern. Sonst verteidigt man vielleicht etwas Richtiges, eine Wahrheit, aber verleugnet gleichzeitig mit dem Verhalten die wahre Gotteserkenntnis. Und dazu möchte ich eine Stelle lesen aus Epheser Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben, von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir sollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So oder auf diese Weise wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Die Erkenntnis, wie sie Gott will, ist das angewandte Wort. Das Wohlverhalten. So wird gesundes Wachstum erzielt. Wahres Erkennen geschieht nicht allein mit dem Kopf, sondern ebenso mit dem Herzen. In der hebräischen Sprache wird die geschlechtliche Vereinigung mit der geliebten Ehefrau seine Frau erkennen genannt. Und es ist das Erkennen, wie man nur das Vertraute, das Geliebte, das Bekannte kennt. Und das kommt durch die Liebesbeziehung zustande, diese Erkenntnis. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 3 und 4, dass wir ihn erkannt haben, erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Und Kapitel 3, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kapitel 4, Vers 7 und 8, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Da sehen wir, da ist Erkennen etwas auf einer anderen Ebene, obwohl es auch mit der Kenntnis und mit dem Wissen des Wortes Gottes zu tun hat. aber das ist auf keinen Fall Wissen allein. Ein Kennzeichen des Unheiligen ist, das Wort des Paulus, immer da lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Den Sadduzäern hat beides gefehlt, denn Jesus sagt ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Wer Gott erkannt hat, der hat auch die Kraft Gottes erkannt oder kennt die Kraft Gottes. Wer eine persönliche Beziehung zu Jesus pflegt, betrachtet sein Wort und erlebt die Kraft seines Wortes. Jesus nimmt Sünde an und er hat Ja zu dir gesagt. Nicht Ja, aber, wie es oft Menschen tun. Die Vergebung und die Reinigung des Gewissens ist große Befreiung. Wie David sie schon erlebt hatte. Und wir sind froh, ist er uns jeden Tag gnädig. Bei allen Alltagsproblemen, bei Leiden, bei Schwierigkeiten scheint es zuweilen so, als hätte Gott etwas gegen uns. Aber Christus sagte Paulus, und er sagt es auch uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin mit dir. Das ist die Zusage Gottes. Das ist auch ein Wort Gottes, das, was Gott uns versprochen hat. Das ist gewaltig. Das erzeugt Zuversicht. Das ermöglicht ein Wachsen. Wenn wir nur unser Versagen sehen, dann würden wir aufgeben. Aber wir sollten uns das immer bewusst machen. Der Herr hat Ja zu mir gesagt. Ich will dich. Paulus sagte zum Vorwurf, er meine mit Ja auch Nein, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns bei euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja Wirklichkeit geworden. Denn was immer Gott verheißen hat, in ihm ist das Ja und so auch durch ihn das Amen. Also, ich will es so. Gott will alles, was er zu uns sagt, auch halten und zu Ende führen. Mach dir mal die Mühe, Zusagen und Verheißungen Gottes aufzulisten. Diese Worte werden dich trösten, dich stärken und ermutigen und dir auch Geduld und Kraft und Ausdauer verleihen. Man muss sich das bewusst machen, was Gott uns alles gibt, was er versprochen hat, was er gesagt hat, das will ich halten. Und Gott hält sein Wort. Petrus beendet seinen zweiten Brief mit einem Aufruf. Er sagt, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Kapitel 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Es ist wiederum dieses Erkennen, welches auf der Beziehung zum Herrn beruht, wo dem, der hat, gegeben wird, bis zum Überfluss. Und in einem Gleichnis hat auch Jesus das gezeigt, in Johannes 15, das Schoß mit der Traube, mit der Frucht, die ist nur da dran, wenn sie mit dem Weinstock in Verbindung bleibt. Sonst gibt es kein Wachstum. Und zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die zeigt, wie das Wachstum, wenn es nur Wissen ist, umsonst ist. Und wenn das Wachstum ein Wachstum ist, das aus einer Beziehung, aus einer lebendigen Beziehung mit Jesus kommt. Ein junger Mann und ein alter Mann sollten zusammen auf der Bühne auftreten, eine Präsentation machen und jeder sollte aus dem Gedächtnis den Psalm 23 aufsagen. Der junge Mann war ausgebildet in Rhetorik und Schauspiel und er rezitierte den Psalm wie ein klassischer Redner. Als er fertig war, klatschte das Publikum. Laut schrie es: Zugabe, Zugabe. Sie wollten es noch einmal hören, seine schöne melodiöse Stimme. Und noch einmal diesen Klang und die Gestik und all die Art des Vortragens genießen. Aber der alte Mann trat auf, gekrümmt und zittrig mit einem Stock. Er wiederholte mit dünner und zitternder Stimme die gleichen Worte oder fast die gleichen Worte. Aber als er sich wieder setzte, hörte man von den Zuhörern nicht den kleinsten Laut. Einige wischten sich die Tränen aus den Augen. Bei anderen schien es, als würden sie beten. Als die Stille andauerte und es schon fast peinlich wurde, trat wieder der junge Mann vor und sagte: Liebe Freunde, ich möchte gerne euch den Unterschied erklären. Ihr habt mir applaudiert und habt mich darum gebeten, es noch einmal vorzutragen. Aber als mein Freund fertig war, seid ihr still geblieben. Wo ist der Unterschied? Ich will es euch sagen. Ich kenne den Psalm, aber er kennt den Hirten. Amen.